SWR aktuell Klimazentrale mit Werner Eckert und Tobias Koch.
Wenn man den Menschen von der Energiewende erzählt, was fällt denen als erstes ein, Tobi?
Es wird teurer.
Ja, ein Wort. Und woran denken die sozusagen, wenn sie an Energiewende denken, außer an Geld?
Arbeitsplätze.
Windräder, würde ich mal denken.
Ach so, ja.
Ja? Ha, die sehen vor dem geistigen Auge automatisch bei Energiewende ihr leeres Portemonnaie und ein riesiges Windrad. Das ist so ein bisschen der Reflex, der mir vorkommt bei dem Thema.
Ich bin so Städter. Ich glaube, es ist so ein Stadt-Land-Phänomen. Ich sehe als Stuttgarter irgendwie kein Windrad so richtig.
Weil neben das ist wahr. In Baden-Württemberg kann man auch kaum Windräder sehen, denn in Baden-Württemberg hängen ja beim Windkraftausbau wirklich extrem zurück. Das ist in Rheinland-Pfalz, wo ich herkomme, ganz anders. Rheinland-Pfalz ist eines der Länder, jetzt gerade hier im Süden, die mit Abstand am meisten Windkraft aufgebaut haben. Wir können nachher nochmal drüber reden, warum das so ist. Aber Energiewende ist für viele Leute ja nicht ich und du und ich muss was tun und es geht um viele Dinge, sondern in erster Linie mal grüner Strom. Und die anderen sollen mal machen, dass der Strom grün wird.
So sieht's aus. Ich möchte eigentlich generell einordnen, warum wir heute über Strom reden. Die Stromerzeugung ist für circa 40% der CO2-Emissionen verantwortlich bei uns in Deutschland und damit der größte Verursacher von Treibhausgasen.
Wie man das so sagt immer. Kommt immer drauf an, wer solche Dinger zusammenstellt. Die Stromfabriken, also Kraftwerke, arbeiten ja nicht für sich selbst, sondern die arbeiten für uns. Und deswegen ist das zwar richtig, dass das ein Riesensektor ist, aber es ist eben auch einer, der mit uns zu tun hat. Denn wie gesagt, die machen den Strom nicht, weil sie Lust haben, sondern weil wir den abnehmen, weil die Industrie den braucht. Und der zweite Grund, warum, glaube ich, da so rüber so gerne geredet wird, es ist schön weit weg, die anderen sollen was tun, ich muss nichts tun, ist, dass das ein Bereich ist, der ein großes Rad sozusagen darstellt und nicht so tausend kleine Rädchen, an denen du rumschrauben musst. Das ist so mühsam. Wenn du bei Energieversorgung halt sagst, Kohleausstieg, rums, ja.
Impact ist da.
Ja.
Dann, das ist einfach, das ist plakativ.
Dann passiert da was. Also das sind enorme Mengen an Kohlendioxid, über die wir dann reden, die dann sofort wegfallen.
Ja,
das macht es so populär.
Das Minderungspotenzial bei Strom ist halt sehr, sehr hoch. Wenn wir dahin kommen, dass wir 100% Erneuerbare haben, dann haben wir auch nahezu null Emissionen. Und davon sind wir noch sehr, sehr weit entfernt.
Obwohl die Entwicklung ja zunächst mal gut aussieht, muss ich sagen. Ich habe mir das erste Halbjahr 19, also jetzt angeguckt, was vorliegt. Wind 25% des Stroms, Solar 10%, Biomasse 10%. Das heißt, wir sind unterm Strich, das ist gerundet, bei etwas über 40%, 45% fast schon erneuerbare Energien an der Stromerzeugung.
Wenn du den Strommix anschaust, dann lagen wir 10 Jahre zuvor noch bei 15%. Also das heißt, du hast gerade gesagt, um die 40%. Das ist schon ein enormer Schritt in den letzten Jahren.
Und da denken nämlich alle, na super, läuft doch.
Ja,
ist aber nicht so.
Es stockt etwas.
Erstens stockt es bei
Windkraft. Stockt,
das ist, ganz akut das Problem. Aber lass mich noch eins davor sagen. Das eigentliche Problem ist, dass wir bislang immer nur erneuerbare Energien dazu gebaut haben. Was wir da erleben, ist gar keine richtige Energiewende bisher, sondern das ist ein Energiezubau. Wir haben einfach so weitgehend das laufen lassen, wie es immer lief. Natürlich Atomkraftwerke abgeschaltet, das stimmt, aber das Prinzip ist erhalten geblieben und die Kohlekraftwerke, Braunkohle vor allen Dingen, sind ja die ganzen Jahre wie doll weitergelaufen. Wir haben einfach nur Windräder dazugestellt, wir haben Solarpanels dazugemacht. Statt Wende, also Zubau. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo das eigentlich nicht mehr funktionieren kann, wo das endlich mal eine Wende werden muss. Und da sehen wir plötzlich, aha, jetzt wird's eng, jetzt wird's kompliziert und jetzt gibt's Widerstände noch und nöcher.
Ja, und weißt du, was mich überrascht hat? Wir haben Widerstände noch und nöcher und ich dachte mir, ja gut, jetzt wird so langsam hier abgeschaltet, aber es sind ja noch konventionelle Kraftwerke in Planung und auch in Bau. Also es ist sehr viel Erdgas, aber es gibt auch zwei Steinkohlekraftwerke, die in Planung sind.
Datteln?
Ja, unter anderem.
Ja, das wird spannend werden übrigens jetzt, ob die weiter gebaut werden oder in Betrieb genommen werden dürfen, ist noch nicht wirklich ausgemacht. Mhm. Aber richtig ist, wir haben die ganze Zeit Kohlekraftwerke gebaut. Wir haben sie weiter betrieben, so als gäbe es kein Morgen. Das ist ja ein Problem. Und das Zweite ist, wir haben damit immer argumentiert, dass das ja unglaublich wichtig ist in zwei Richtungen. Erstens wegen der Arbeitsplätze, das hast du angesprochen, und zweitens, weil wir eine Grundversorgung brauchen, weil wir doch irgendetwas brauchen, was uns Strom liefert, wenn kein Wind weht und keine Sonne scheint. Das ist ein Mantra, die Dunkelflaute, das ist der Nightmare der Stromnutzer, der Blackout.
Ja, oh Gott, jetzt wird es natürlich ein bisschen theoretisch, aber das sollte
das
man,
glaube ich, sehr praktisch. Das ist doch total spooky.
Ich mach's mal so, ich habe es mal für mich runtergebrochen, damit man es erklären kann. Es gibt eine Grundlast, das ist der Grundbedarf an Strom, den wir in Deutschland brauchen. Der wird zumeist aus Braunkohle und aus Kernkraft geholt, weil das eine schöne Konstante ist. Eine Mittellast, das sind so regelmäßige Ausbrüche, morgens, abends, da kommt die Steinkohle dazu. Und eine Spitzenlast, da braucht man flexible Kraftwerke, wie zum Beispiel Gasturbinen.
Das hast du schön erklärt. Das stammt so aus dem Lehrbuch und die Steinkohleindustrie, Braunkohleindustrie ist jetzt sehr dankbar und sagt, siehste, der hat's kapiert. dieses System, das haben wir alle so gelernt und das hat ja auch Ewigkeiten genau so funktioniert. Das ist richtig. Mhm. Nur Energiewende bedeutet genau, von dem müssen wir uns verabschieden. Wenn man so weiterdenkt, wird es keine Energiewende geben, weil Sonne und Wind sind nicht grundlastfähig. Das stimmt ja. Wenn wir aber 80, 95, 100% Erneuerbare haben wollen, bedeutet das, es kann ja gar keine Grundlast mehr geben in diesem alten Konzept. Also braucht man eine ganz neue Denke und da fängt die Energiewende eigentlich schon an. Also das bedeutet, wir brauchen, wenn wir jetzt weiter nach vorne gehen, die Denke, dass der Strombedarf aus ganz vielen kleinen Puzzleteilchen zusammengefügt werden muss und zwar sekündlich. Mhm. Das ist wirklich, das ist ein unglaublich aufwendiges Verfahren.
Es wird dezentraler.
Es wird dezentraler, nicht nur, das wäre auch schön, wenn es das noch stärker würde, aber es wird vor allen Dingen kleinteiliger. Es sind eben nicht 3 Dutzend, es ist jetzt ein bisschen untertrieben, große Kraftwerksblöcke, wo du den Regler einmal am Tag ein Stück hochfährst und noch einmal ein Stück runter, sondern, aber dafür haben wir ja Digitalisierung, Leute. Es wird hochkomplex, es braucht ganz schwierige Abgleichprozesse, damit eben nichts passiert. Das ist nicht trivial, aber mit Computern muss das auch machbar sein.
Natürlich, du musst im Endeffekt Vorhersage und Regelmöglichkeiten haben. Das gilt schon mal fürs Wetter, wenn wir jetzt an die Windkraft denken.
Extrem.
Ja, du brauchst natürlich Speicher und ein Lastmanagement. Mhm. Also du musst
Lastmanagement darf ich jetzt mal erklären, weil das wissen die meisten wahrscheinlich auch nicht.
Auch raus, Werner, komm.
Man kann ja so einen Strommarkt auf 2 Enden regeln sozusagen, im Angebot und in der Nachfrage. Also Angebot bedeutet eben, ich werfe ein Kraftwerk an oder ich lasse Windräder ins Leere laufen, weil ich zu viel Windstrom habe. Das ist also das Angebot regeln und das andere ist die Nachfrage regeln. Das bedeutet, ich gebe einfach phasenweise bestimmten Leuten keinen Strom. Jetzt sagen alle, boah, dürfen die das denn? Nein, dürfen die nicht ohne weiteres, machen die auch nicht mit Privatleuten, weil das lohnt nicht, wenn die meine Kühltruhe ausschalten. Aber sie machen das mit Industriebetrieben. Aluminiumschmelzen zum Beispiel. Große Aluminiumschmelzen verbrauchen so viel Strom wie eine Großstadt. Das ist ungeheuer. Ein Werk. So. Und denen, die wirft man gelegentlich vom Netz ab. Wenn es heikel wird, wenn es eng wird, dann kriegen die für eine kurze Zeit keinen Strom. Das ist zwar für die unangenehm und die kriegen auch eine Entschädigung dafür, weil die Schmelze halt das Temperatur ein bisschen verändert, aber das können die in gewissem Maß hinnehmen und ausgleichen. Und man kann auch auf diesem Ende des Marktes sehr viel regeln. Das könnte man auch mit Privatleuten machen, zum Beispiel wenn jeder ein Elektroauto mal hat irgendwann, dann kann ich die Ladung dieser Elektroautos, die kann ich steuern, so dass ich den Markt auf dem Angebots- und auf der Nachfrageseite im Griff habe. Das wird passieren, das werden wir haben müssen.
Okay, gehen wir doch mal noch zu den Arbeitsplätzen.
Ja, das war der zweite offene Punkt.
Ja, wenn du auf die Einschneidungen gehst. Wir sehen das ja zum Beispiel gerade in der Lausitz, eine Region, die abhängig ist vom Braunkohleabbau, sagt sie. Da ist es schön, dass da unsere Umweltministerin Svenja Schulze vorbeikommt und versucht zu sagen, ja, aber wir haben doch Beihilfe für den Strukturwandel, 40 Milliarden Euro und davon bekommt ihr einen großen Teil ab. Ich habe so das Gefühl, die Energiewende hat auch Potenzial, die Gesellschaft zu spalten.
Das hat sie hochgradig. Das erleben wir ja schon. Gar keine Frage. Das ist das Traurige daran, dass eigentlich ein Projekt, was so wichtig ist, so schlecht eingestielt war, dass es so viel Trouble erzeugen kann.
Wenn wir jetzt die Vorurteile durchgehen, Arbeitsplätze sind weg. Ich habe mal versucht rauszufinden, wie viele Menschen in der Braunkohleindustrie arbeiten.
Auf was bist du denn gekommen?
Auf so circa 20.000, die direkt beschäftigt sind in der Braunkohle.
Ja.
Du auch?
Ja, ungefähr. Ich glaube ja. 28.000 mit einem.
Und dann gab es ja die Studie, die natürlich auch ein bisschen umstritten ist, weil sie sagt, naja, über 50% sind über 50 der Beschäftigten. Das heißt, wenn wir in die nächsten 10 Jahre schauen, 15 Jahre, löst sich schon mal das Problem, dass man überhaupt niemanden kündigen muss. Es löst sich auf die Rentenmöglichkeit.
Ich glaube, gekündigt wird da überhaupt niemand. Die haben so viel Arbeit noch mit dem Abwickeln, dass selbst die Jüngsten noch in Rente gehen können in dem Job.
Genau. Und dann habe ich wiederum mich gefragt, naja, wie viel Potenzial steckt natürlich auch in den erneuerbaren Energien?
Das ist der Punkt. Also diese Konzentration auf die Arbeitsplätze bei der Kohle ist wirr. Als hätten wir noch die Zeiten, in denen in Deutschland Kumpels unter Tage Steinkohle gefördert haben und die Braunkohlebagger Zehntausende von Menschen beschäftigt hätten. Mhm. Das ist alles sehr geschrumpft. Und man kann es eigentlich nur verstehen, wenn man eben sieht, dass das für bestimmte Regionen ein Thema ist. Und das darf man auch nicht kleinreden. Natürlich ist das für die Lausitz, natürlich ist das für diese Aachener Gegend ein Problem, weil dort sich das eben regional sehr viel krasser auswirkt. Gar keine Frage. Da soll es ja auch Hilfen und dergleichen geben. Aber in der Windbranche sind in den vergangenen beiden Jahren 27.000 Arbeitsplätze weggefallen, weil eben Windkraft gerade mal gar nicht gut läuft. Also da sind wir in der gleichen Größenordnung sogar drüber, was bei der Braunkohle passiert ist.
Ja.
Kein Mensch jammert über diese Arbeitsplätze, weil sie eben dezentral über ganz Deutschland verteilt waren.
Schon jetzt arbeiten ja Hunderttausende in den erneuerbaren Energien. 2013 waren es 363.000 Menschen. Und was mich überrascht hat, es wird einen Engpass geben bei den Erneuerbaren, weil nicht genug Verfügbarkeit ist von qualifizierten Arbeitskräften. Das hat eine Studie rausgefunden für das Bundesministerium für Wirtschaft. Also es ist sogar ein Mangel da in Zukunft an Fachkräften, die dort arbeiten.
Den haben wir ja ohnehin. Also Fachkräftemangel, da reden die ja schon seit Ewigkeiten drüber. Egal, wie man das nun im Detail bewerten mag, technische Berufe und sowohl Kohle als auch erneuerbare sind technische Berufe, da fehlt es an Leuten sowieso. Also dieses Argument, wie gesagt, ist keines Punkt. Es ist nur verständlich, dass Menschen in bestimmten Regionen sich beim Wegfall einer alten Branche Sorgen machen. Das war immer so und das wird immer so bleiben. Das kann man auch nicht ändern, das kann man nur mildern.
Was ich noch interessant fand, natürlich, wenn du mal auf die Regionen guckst, Nordrhein-Westfalen produziert mit Abstand am meisten Strom und gerade durch Braun, Steinkohle und Erdgas. Mhm. Und ich habe gelesen, dass die Verteilung der Erneuerbaren das größte Potenzial besteht für große Flächenländer. Natürlich, weil du brauchst ja Platz für Photovoltaik, für Windräder. Das heißt zum Beispiel, wenn du jetzt NRW nimmst, da ist natürlich noch viel Beschäftigung da, aber gleichzeitig hast du auch ein großes Potenzial für Erneuerbare.
Ist übrigens ein Grund, also das habe ich vorhin gesagt, dass Rheinland-Pfalz so viele Windräder hat, hat ja Gründe. Das hat damit zu tun, dass dort viel ländlicher Raum ist. Da sind Regionen, Rhein-Hunsrück-Kreis zum Beispiel, wo der Landrat sehr früh gesagt hat, ich habe hier nichts zu gewinnen. Und Windräder bedeuten auch ein Stück Wirtschaftskraft. Es fallen Steuern an. Es sollten auch, und darüber wird ja gerade diskutiert, es sollten auch Beteiligungen anfallen. Wenn Windräder gebaut werden, dann wäre es klug, und ich glaube, das geht in die Richtung, auch die Kommune zu beteiligen, also der Gemeinde Geld zu geben, damit sie dort dem Windrad zustimmt. Das könnte die Akzeptanz für die Windkraft, die momentan sehr gering ist, wieder erhöhen. Wir werden mehr Windräder brauchen und so ein Modell scheint mir extrem sinnvoll zu sein, um das wieder voranzubringen.
Jetzt sagt das Umweltbundesamt, wir schaffen es bis 2050 vollständig von Erneuerbarem zu leben. Ich habe mir Ihre komplette Analyse durchgelesen. Was ich krass finde, das zielt schon auch darauf ab, dass wir Einsparpotenziale nutzen und zwar heftig. Wir müssen für Raumwärme und Kälte, für Warmwasser nur noch solarthermisch unterstützte Wärmepumpen haben. Wir müssen ein unglaublich energetisch gedämmtes Haus haben. Glaubst du, das schaffen wir bis 2050?
Also jetzt reden wir ja auch über Gebäudewärme. Ja, das ist zu schaffen, rein rechnerisch sowieso, rein technisch schon seit über 10 Jahren. Mir hat schon vor 10 Jahren jeder, der in dieser Branche auch nur ein bisschen Ahnung hat, gesagt, wir haben technisch das Werkzeug, um die Klimaziele allesamt einzuhalten und die ganze Welt von den fossilen Brennstoffen abzukoppeln. Es ist eine Frage der Wirtschaftlichkeit, ganz klar, oft wird bei der Wirtschaftlichkeit eben auf eine Amortisierung innerhalb von wenigen Jahren geguckt. Also was sich nicht in 3 Jahren voll bezahlt gemacht hat, in der Industrie sind das höchstens 3 Jahre, das wird nicht gemacht. Nicht, weil es sich nicht lohnen würde in 5 oder 10 Jahren, sondern weil das vorhandene Geld einfach nur da angelegt wird, wo es am schnellsten sich vermehrt.
Und da kommen wir doch zu unserem dritten Vorurteil und zum dritten Punkt. Diese Wende in unserer Stromversorgung kostet natürlich enorm viel Geld. Und wer zahlt's? Der Verbraucher.
Stimmt auch. Wir sind alle beteiligt mit 7 Cent pro Kilowattstunde. Das sind roundabout 1/4 des Preises für die Energiewende. Zahlen wir wirklich für die Stromwende in dem Fall. Die EEG-Abgabe, ich glaube, das summiert sich auf 23 Milliarden im Jahr. Also das sind echte Beträge. Da muss man nicht drum rumreden. Das ist so. Was man auch sagen muss, ist, dass die Kohle mit erheblich höheren Geldbeträgen über viele Jahre gefördert worden ist. Da halt aus dem Staatssäckel auch unser Geld. Es ist ja nicht so, dass der Staat es drucken würde. Und die Kernkraft wurde hoch gefördert. Da wurde die gesamte Forschung quasi vom Staat bezahlt. Also das ist also insofern nicht ungewöhnlich im Energiesektor, dass man das macht. Und das Tröstliche für mich ist, ja, wir zahlen dafür viel Geld, aber wir investieren dabei in Anlagen und nicht mehr in Brennstoffe. Unser Geld wird also nicht mehr verbrannt. Früher ist es so, wenn ich für Strom zahle, dann kauft der Energiebetreiber, der Kraftwerksbetreiber Kohle ein, die heizt er durch den Schornstein, mein Geld verbrennt und macht Strom. Und da muss ich immer neues Geld reinschießen, damit das Kraftwerk läuft.
Ja.
Bei den Erneuerbaren kaufe ich die Anlage und dann erzeugt sie Strom und sie braucht keinen Brennstoff. Und das ist, glaube ich, das zentrale Argument, warum Erneuerbare besser sind.
Vor allem, es schafft auch eine Unabhängigkeit von anderen Staaten.
Das auch.
Also ich meine, momentan importieren wir auch noch Kohle, Erdgas, Öl und Uran. Mhm. Und davon sind wir nicht mehr abhängig.
Und was haben wir jetzt gerade erlebt? Wenn in Saudi-Arabien ein Anschlag ist oder ein Nachbarstaat dort Drohnen auf Kraftwerke und Raffinerien fallen lässt, dann haben wir sofort ein Preisproblem.
Zack, Ölpreis, Börse, hoch.
Ja.
Und zwar enorm, innerhalb kürzester Zeit.
Oder wenn Russland mal sagt, wir drehen euch das Gas ab, dann sind wir auch relativ schnell gelackmeiert. Insofern, ja, die Energieautarkie, also wir machen unseren Strom selbst, hat natürlich auch diesen Effekt.
Dann gehen wir doch mal noch zu uns nach Hause und gucken mal, wie das so ist. Was mich überrascht hat, der Stromverbrauch ist in den letzten Jahren konstant hoch geblieben. Ich hätte eigentlich gedacht, dass wir da langsam runterkommen.
Ja, das ist der sogenannte Rebound-Effekt.
Den hatten wir doch hier schon in unserer Folgen, ja.
Der tritt überall auf. Das heißt, in dem Moment, wo ich eine Technik habe, Strom einzusparen, sinken ja meine Kosten. Und dann überlegt sich der geneigte Verbraucher, das ist ja prima, dann kann ich ja jetzt noch was anderes anschaffen, ja, was Strom verbraucht.
Ist das da so? Also wenn ich jetzt an mich zu Hause denke, weil jetzt mein neuer Kühlschrank A++ hat, denke ich mir nicht, dann stelle ich noch einen zweiten dazu.
Nein, aber du kaufst dir einen Laptop und neben dem Laptop noch ein Pad, ja, andere noch nicht, ein Pad und ein Festcomputer und eine neue ein Soundbar für die OLED-Bildschirm. Das kommt alles zusammen.
Die brauchen
alle Strom.
Weißt du, was mich überrascht hat? Ich dachte mir völlig naiv, natürlich, der größte Verbrauch zu Hause, hier Kochen, Backofen, Waschen und Trocknen.
Längst vorbei.
Nein, 27% entfallen auf Informationstechnik, TV, Audio. 27%, man denkt immer, mein Handy, mein Pad, mein Laptop, das ist ja alles Peanuts. Wenn ich da einmal hier mir Wokgemüse mache, dann geht aber der Stromzähler rund. Nee, also 17% kommen auf Kühl- und Gefriergeräte und nur 11% sind zum Beispiel Kochen, 13% Waschen und Trocknen. Also wirklich über 1/4 geht auf unsere IT zurück.
Eben. Und zu Hause. Das ist gewachsen, weil wir immer mehr da rumstehen haben. Und zwar nicht nur rumstehen, sondern auch im Netz hängen. Und genau das macht es. Und deswegen ist diese Aussage vom Umweltbundesamt auch so wichtig. Um mit Erneuerbaren ein Energiesystem aufzubauen, müssen wir eigentlich den Energieverbrauch runterzubringen. Weil niemand sagt ja, dass Windräder per se schön sind, dass sie gut für die Natur und Umwelt sind. Sie haben auch negative Effekte. Ich stehe dazu, sie sind besser als Kohlekraftwerke, allemal. Aber sie haben negative Effekte. Jede Stromgewinnung hat negative Effekte. Und wenn ich die vermeiden will, kann ich nur ein sogenanntes Negawattkraftwerk bauen.
Ein Negawattkraftwerk. Was ist ein Negawattkraftwerk?
Das ist ein Kraftwerk, das ich nicht baue, weil ich den Strom einspare.
Ja, weißt du was, wir
kommen... Sonst wäre es ja ein Megawatt-Kraftwerk.
Ja, genau. Wow, Klassiker des Tages. Auf jeden Fall möchte ich sagen, das ist aber ganz oft unsere Lösung. Kauf kein T-Shirt, fahr mit den Öffentlichen. Wenn ich mir jetzt überlege, wir sollen zu Hause Strom einsparen. Naja, lade ich mein Handy jetzt nicht mehr. Natürlich weiß ich, also wenn du da das Fernseher auf Standby hast, ist nicht gut. Das weiß jeder. Jeder weiß, dass man erst überlegt, was hole ich aus dem Kühlschrank raus und mache ihn dann auf. Und ich glaube, beim Strom ist es so, der kommt halt aus der Steckdose. Da läuft kein Zähler im Kopf.
Genau.
Also ich glaube nicht, dass da jemand einspart. Das glaube ich einfach nicht.
Ja. Gut wäre es, wenn es nicht gelingt, müssen wir halt mehr Erzeugungskapazitäten aufbauen. Punkt. Da führt kein Weg dran vorbei. Das bedeutet, wir brauchen sehr viel mehr Solaranlagen. Das ist auch vielleicht die Lösung, die sozial kompatibler ist. Und wir brauchen aber parallel dazu auch mehr Wind. Denn das beides passt schön zusammen, wenn man sich die Kurven anguckt. Wind ist in der Regel morgens und abends stärker. Die Sonne ist mittags besonders intensiv. Und das passt blendend zusammen. Wenn man also ausbaut, muss man sicher beides ausbauen. Dazu brauchen wir Biomasse, das lässt sich aber nicht beliebig vergrößern. Die Biomasse, glaube ich, brauchen wir, Biogas werden wir brauchen, um solche Spitzen auszusteuern. Mhm. Das ist die Lösung und dann brauchen wir Speicher. Werden wir brauchen, gar keine Frage. Wir brauchen einen sehr viel größeren Stromaustausch. Das ist auch gut und das ist sinnvoll. Immer diese Angst vor Im- und Exporten. Wir exportieren Strom wie bescheuert momentan, weil wir ihn so billig erzeugen können in den Kohlekraftwerken, die weiterlaufen dürfen, plus den Erneuerbaren. Also ein Stromhandel, ein Austausch in Europa, ganz wichtig. Und Speicher, da sagen alle, gibt's doch gar nicht, das ist doch gar nicht möglich. Lithium-Ionen ist auch nicht die einzige Technik. Das können wir jetzt nicht zu Ende diskutieren. Aber wir brauchen, der Energiespeichermarkt wird bis 2030 sich 6-mal verdoppeln. Das sind also unglaubliche Zuwachsraten und da sind Technologien am Laufen. Ich sag nur mal Ultrakondensatoren. Das sind Speicher, die ungeheure Strommengen für sehr kurze Zeit zurückhalten können, sozusagen. Ganz wichtig für die Steuerung. Das gehört zu diesem vielteiligen Puzzle, was man dann eben digital steuern muss. Da glaube ich und setze auf deutsche Elektrotechniker, Ingenieure. Das kriegen die hin. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir da noch, was an Steuerungstechnik fehlt, dazu kriegen werden. Wir werden die ein oder andere Leitung bauen müssen, um den Strom aus dem Norden zum Süden zu bringen. Wir werden sehr viel mehr Windräder im Süden bauen müssen. Aber am Ende des Tages kriegen wir die Stromwende, glaube ich, am ehesten hin.
Das ist das Wort zum Sonntag, ein Fazit. Bevor es noch nerdiger wird, hören wir an der Stelle auf. Und ich bin positiver, was das angeht. Ich glaube, dass da was geht. Ob wir das ambitioniert bis 2050 schaffen, komplett auf Erneuerbaren zu sein, schauen wir mal. Aber ich glaube, der Ausblick ist ganz gut.
Hey.
Weißt du mal, schön heute. Super. Ich glaube, so positiv sind wir selten rausgegangen. Oder?
Ja, positiv sollst du deinen Tag beginnen.
So sieht's aus. Und dann schauen wir mal, ob es nächste Woche auch so ist.